Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Wälder sind nicht nur ein Rückzugsort für wildlebende Arten und gestresste Großstädter. Sie sind Teil unserer Lebensgrundlage. Halten und filtern Wasser. Sie kühlen die Temperatur runter, wenn es zu heiß wird. Wälder produzieren lebenswichtigen Sauerstoff und binden klimaschädliches Kohlendioxid und liefern zudem nachwachsende Rohstoffe. Und so ist der Wald weit mehr als nur eine Ansammlung von Bäumen. Um die deutschen Wälder zu schützen, hat das Bundesagrarministerium eine Novelle des Bundeswaldgesetzes erarbeitet, denn das alte Rahmengesetz von 1975 wird den aktuellen Herausforderungen nicht mehr gerecht, mit seinen Extremwettern wie Überschwemmungen, Dürren und dem Schädlingsbefall. Die geplante Novelle befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung und hat schon jetzt für viele Debatten gesorgt.
Es wurde aus unserer Sicht im Wald jetzt kein Fehler gemacht, so dass man unbedingt ein neues Gesetz braucht. Es werden sehr viele neue bürokratische Hürden aufgebaut und was mich am allermeisten stört, ist das Misstrauen uns gegenüber.
Es gibt zum Beispiel Kahlschlagsverbot, Paragraph 15 in dem liegenden Entwurf. Das klingt super, ist aber letztendlich hohl wie eine Christbaumkugel. Die sieht auch von außen gut aus, aber letztendlich gibt es ganz, ganz viele Ausnahmeregelungen dann, beziehungsweise erstmal Regelungen, die dann sagen, als Kahlschlag gilt überhaupt nicht. Also zum Beispiel kann man den Wald komplett kahlschlagen, wenn man sagt, das dient aber der Verjüngung unten drunter, wenn die schon 3 Meter hoch ist. Oder wenn man sagt, ja, das ist hier am Hang und ich schlage den Wald jetzt komplett kahl, weil da unten läuft irgendwo eine Straße und das dient der Verkehrssicherung.
Es geht um die Behandlung nicht einer Holzfabrik, sondern um ein Ökosystem. Es gibt Ökosystemleistungen, die wir inzwischen deutlich besser verstehen, wo wir erkennen, der Wald ist halt sehr, sehr wichtig für Funktionen in der gesamten Landschaft, für die Temperaturregulation, für den Wasserhaushalt, letztlich im Klimawandel hochrelevant für unser Überleben und unseren Wohlstand.
Was soll mithilfe des neuen Bundeswaldgesetzes geschützt, was gefördert, was sanktioniert werden? Darüber möchte ich diskutieren mit Dr. Susanne Winter, Programmleiterin Wald vom WWF Deutschland, zugeschaltet aus Berlin-Schöneberg, und Professor Andreas Bitter, Präsident der AGDW, das ist die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, zugeschaltet aus Berlin-Mitte. Herr Bitter, warum ist eine Novelle des Bundeswaldgesetzes nach 50 Jahren notwendig? Beziehungsweise ist ein neues Bundeswaldgesetz überhaupt nötig aus Sicht der Waldbesitzer?
Aus unserer Sicht ist die Novelle nicht notwendig, weil weder das Alter von 50 Jahren noch die Tatsache, dass wir tatsächlich erhebliche Probleme mit der Vitalität und Stabilität der Wälder haben, eine rechtliche Novellierung notwendig machen. Ich glaube eben nicht, dass wir den notwendigen Schutz der Wälder vorantreiben können auf regulatorischem Wege. Und es ist vollkommen klar, dass die vielfältigen Ökosystemleistungen des Waldes heute wichtiger sind denn je zuvor. Aber deren Entwicklung kann man nicht primär auf der Basis einer Gesetzesnovellierung fördern.
Das ist die Sicht der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände. Wahrscheinlich sieht das jemand aus dem Naturschutz anders, Frau Winter.
Ja, das sehen wir ganz anders. Also wir sagen, wir brauchen ganz dringend ein neues Bundeswaldgesetz, damit wir einfach eine lebenswerte Zukunft und Umwelt auch wirklich gewährleisten können. Wir sehen ja sehr genau, die Wälder Deutschlands stehen am Abgrund. Also die sterben uns ja weg. Und ein weiter so, ohne dass wir wirklich einen Rahmen definieren, wie wir dem Wald helfen können, bedeutet, dass wir den Wäldern einfach beim Sterben weiter zusehen. Also das neue Waldgesetz muss die Wälder und ihre Leistungen für uns, die gesamte Gesellschaft, eben auch schützen und für die künftige Generation bewahren. Und der Schutz der Wälder darf aus unserer Sicht eben nicht von Einzelentscheidungen abhängen, sondern diese Idee, dass Einzelentscheidungen genug sind, hat uns ja in diese Misere unter anderem auch geführt. Also wir brauchen klare ökologische Vorgaben, um unseren Lebensraum hier zu schützen.
Nun sind ökologische Vorgaben ja auch sozusagen die Grundlage, auf denen ein nachwachsender Rohstoff auch entstehen kann, also Holz. Das heißt, es müsste doch eigentlich auch im Sinne der Waldbesitzer sein, ein gesundes Ökosystem zu erhalten. Also eigentlich gibt es dann doch da gar keinen Widerspruch. Herr Bitter?
Also ich glaube, es gibt hier eine tatsächlich kaum zutreffende Beschreibung der Situation und insbesondere auch der Ursachen für die unbestreitbar schwierige Situation des Waldes, nicht nur in Deutschland, sondern in Mitteleuropa und eben auch in den verschiedensten Waldtypen und bei den verschiedensten Baumarten. Der Ausgangspunkt ist aus unserer Perspektive der Klimawandel, der zum einen zu einer Standortsdrift und zum anderen eben zu den immer und immer wieder zu beobachtenden Extremwetterereignissen führt, beispielsweise der Dürre. Und das mindert Vitalität und Stabilität der Bestände. Und von daher gesehen müssen wir alles unternehmen, dass wir mit einer flexiblen waldbaulichen Behandlung zu einer Stabilisierung beitragen und damit dann eben auch die Ökosystemleistung des Waldes für die Gesellschaft und natürlich eben auch in Teilen für die Eigentümer sichern. Und ich glaube, in dieser Zielbeschreibung sind wir uns ja grundsätzlich einig. Aber es ist eben nicht, wie ich gerade gehört habe, das Handeln Einzelner, jedenfalls nicht, was die Seite der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer angeht, die diesen Wald so in Stress gebracht hat, sondern wenn überhaupt, dann ist es das Verhalten aller Einzelnen in dieser Gesellschaft, die eben dazu beigetragen haben, dass der Klimawandel sich so entwickelt, wie er sich leider entwickelt. Und es ist meiner Ansicht nach eine völlig irrige Vorstellung, dass mit einer weitergehenden Regulierung des Handelns im Walde, also beispielsweise einer Beschränkung der Baumartenwahl oder einer Beschränkung der waldbaulichen Pflegemaßnahmen, es tatsächlich zu einer Stabilisierung der Wälder kommt.
Frau Winter?
Ja, ich würde mal den Wald einfach vergleichen mit einem Haus mit einer hocheffizienten Klimaanlage. Und das Dach ist gedämpft, die Seitenwände sind gut geschlossen. Es gibt vielleicht Wände, die gut Feuchtigkeit aufnehmen und wenn die Innenluft zu trocken wird, wieder Feuchtigkeit abgeben. Und das soll das neue Bundeswaldgesetz eben unterstützen. Das heißt also, dass wir das Dach nicht zu sehr durchlöchern und damit die Sonne zu stark reinkommt und das Innenklima aufheizt, dass wir die Seiten nicht zu sehr aufmachen, ob es nun zu viele Schneisen sind. Und dass wir natürlich auch innerhalb des Waldes Elemente haben, die eben viel Wasser aufnehmen können, der Humus, das Totholz. Und wenn es dann trocken wird, eben dieses auch wieder abgeben können. Und all das, das Konsens ist und wäre bei allen Waldbesitzenden, dann wäre es ja auch wünschenswert, dass es eben in solch einer Gesetzgebung drinsteht, damit wir uns auch sicher sein können, dass wir diese Leistung, die wir wirklich alle brauchen, als Möglichkeit durch diese, wie von Herrn Bitter ja beschriebenen, extremen Wetterlagen durchzukommen und auch die Biodiversitätskrise abzumildern.
Da frage ich noch einmal kritisch weiter. Herr Bitter, Sie können doch eigentlich dann auch nichts dagegen haben, wenn zum Beispiel größere Kahlschläge unter Strafe stehen oder wenn Monokulturen ausgeschlossen werden sollen, wenn sowieso alle Waldbesitzenden Wert darauf legen, dass sie auf Mischwald setzen und auf klimaangepasste Wälder.
Also das Bild scheint ja gut nachvollziehbar, das gerade von Frau Winter entwickelt wurde, aber es ist leider nicht zutreffend und in weiten Teilen, Entschuldigung, sogar kontraproduktiv. Fangen wir beim Dach an. Natürlich muss man in älteren Beständen beispielsweise zu einer sukzessiven Auflichtung des sogenannten Oberstandes, also das wäre das Dach, kommen, damit genug Licht an den Boden kommt und von daher gesehen sich dann eine natürliche Verjüngung von Bäumen entwickeln kann. Und auf diesem Wege der Naturverjüngung bekommen wir eine sehr, sehr reiche Erweiterung des Baumartenspektrums, wenn es entsprechende Mutterbäume passender Baumarten gibt. Und von daher gesehen wäre ein nicht mehr eingreifen im Sinne von Dach dicht halten eine Situation, die gerade zur Destabilisierung des Waldes führt, weil das Wachstum weitergeht und je größer die Bäume werden und je älter, desto größer ist normalerweise der Standraum, den sie benötigen. Und damit steigt die Konkurrenz und das mindert die Vitalität. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an die Schneisen denken, also diese Erschließung, die jetzt hier als Seitenwände bezeichnet wurden, dann brauchen wir genau die, um bei Maßnahmen bodenpfleglich auf den Flächen, in den Flächen arbeiten zu können, ohne dass wir kreuz und quer durch die Flächen fahren. Und wir können auf die Art und Weise Punkt für Punkt zeigen, dass eine umweltgerechte Entwicklung der Wälder an einer entsprechend angepassten Bewirtschaftung ansetzt. Und das wird durch eine weitere Regulierung der Waldbewirtschaftung in Teilen nicht mehr standortgerecht möglich sein.
Darf ich jetzt ganz kurz zwischenhaken, bevor wir zu viele Punkte auf einmal besprechen? Wenn Sie von diesen Schneisen sprechen, mit denen man dann schnell an die Punkte kann, nehmen wir mal an, ein extrem starker Schädlingsbefall oder auch ein Brand, sodass man also schnell genug an die jeweiligen Punkte fahren kann. Diese Schneisen sollen aber nicht mehr so groß sein. Ich kenne Schneisen in Wäldern, die sind groß wie Straßen und derart verdichtet durch schweres Gerät, dass der Matsch ganz hoch steht. Und wenn es wieder zu einem Extremwetterereignis wie einer Überschwemmung kommt, dann sind das genau die Schneisen, wo der halbe Boden mitgerissen wird. Meinen Sie nicht, dass eine Regulierung, was gerade diese Größe dieser Schneisen anbelangt, dem Wald gut tut und die Waldbesitzer nicht so sehr einschränkt?
Also die Diskussion fokussiert sich auf die Frage der Abstände der Schneisen und eigentlich nicht auf deren Größe oder Breite. Also die sind üblicherweise so 4 oder 4,5 Meter groß. Und es ist selbstverständlich, dass üblicherweise unter Bedingungen gearbeitet werden sollte, die eben tatsächlich nicht dazu führen, dass diese Schneise dann nicht mehr genutzt werden kann oder sich so entwickelt, wie Sie das gerade beschrieben haben. Und das wird konkret von Forstbetrieb zu Forstbetrieb, beispielsweise im Rahmen der Zertifizierungssysteme, begleitet, überprüft und gegebenenfalls auch moniert. Und von daher gesehen haben wir neben dem gesetzlichen Rahmen, der üblicherweise die Leitplanken der Bewirtschaftung bilden soll, darüber hinausgehende Standards der großen Zertifizierungssysteme, ich nenne da PEFC und FSC, die sich genau mit diesen Details der Bewirtschaftung beschäftigen und jedes dieser Systeme auf seine Art eine umweltgerechte Bewirtschaftung sicherstellen. Und es kann nicht sein, dass wir mit gesetzlichen Regelungen quasi zu einem Mikromanagement im Sinne eines Waldbauhandbuches übergehen. Und das ist genau der Punkt. Weil unabhängig davon, ob wir jetzt kritisieren, dass das Waldgesetz schon 50 Jahre alt ist oder nicht, es sollte ja wohl nicht so sein, dass wir quasi im 5-Jahrestakt entsprechende Regeln anpassen, weil wir merken, dass wir nachsteuern müssen und der Nachsteuerungsbedarf wird umso größer, je feiner die Regeln sind. Genau das machen aber die Zertifizierungssysteme und sie sind damit eine ganz sinnvolle Ergänzung der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Frau Winter, brauchen wir dann gar kein Bundeswaldgesetz, weil wir haben ja schon genug Zertifikate?
Also Zertifizierungen sind ja, wenn sie gut gemacht sind, hilfreich, aber freiwillig. Und ich hatte versucht zu skizzieren, dass wir für die Gesellschaft und für den Erhalt des Waldes eben eine Grundlage brauchen, die verlässlich ist. Und die entsteht durch freiwillige Zertifizierung und dann ganz unterschiedliche Ambitionsniveaus natürlich nicht. Darum brauchen wir ja gerade ein Bundeswaldgesetz, dass wir hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen, eine Praxis gewährleisten, die eben weitgehend Wald fördert und nicht schädigt im Sinne, dass der schneller absterben kann, dass vielleicht durch die falsche Entscheidung einer Baumart sie schneller abstirbt.
Bei der Wahl der Baumart, also bei der Wahl der Baumart, zum Beispiel wieder,
ja, Fichtenmonokulturen. Genau, also da gibt es ja durchaus auch Stimmen, die sagen, naja, also ich versuche es jetzt einfach nochmal im Tiefland mit der Fichte. Und da muss, glaube ich, wirklich Orientierung gegeben werden, das Bessere und das Richtigere zu tun. Und das kann ein Bundeswaldgesetz, ohne in ein Mikromanagement hineinzudriften, natürlich leisten, dass wir insgesamt eine stabilere Situation im Wald bekommen. Und ich möchte auch noch kurz erwidern, das schonende Behandeln des Kronendaches hat nichts mit Nichtbewirtschaftung zu tun, sondern man kann in einem Wirtschaftswald sehr vorsichtig die Krone eben bewirtschaften, dass gerade noch durch die Dachluke, das Dachfenster genug Licht hereinkommt, dass die Naturverjüngung funktioniert, dass hier tatsächlich auch eine Vielfalt möglich wird, die sich dann eben auch in der Konkurrenz besser etablieren kann. Das ist natürlich klar, dass der Wald sich verjüngen muss mit möglichst vielen Baumarten.
Täte er doch von alleine auch. Also es sterben ja auch immer Bäume ab.
Genau, das tut er und das sind kleinräumige Lücken. Ich vergleiche das eben mal mit diesen Dachluken in unserem Haus, das eben kühl innen drin bleiben muss, damit wir auch diese Leistung haben. Wir brauchen die Kühle des Waldes für die gesamte Leidenschaft und wir brauchen auch die Feuchte. Um diese wirklich auch zu gewährleisten, brauchen wir auch Vorgaben, dass eben gerade Kahlschläge zum Beispiel 100 Meter ist richtig viel, was dann noch erlaubt wird. Und wenn dann noch viele Ausnahmen sind, dann wird diese Fläche immer größer, immer leerer. Es ist überhaupt kein Baum mehr auf dieser Fläche vorhanden. Das heißt, alles, was ich vorher als Ökosystemleistung beschrieben habe in meinem energieeffizienten, feuchteren Haus, ist nicht mehr da. Und versuchen Sie mal spazieren zu gehen zwischen solchen Flächen. Es ist heiß. Die Sonne knallt, das ist nicht gut für die Gesundheit. Und ich glaube, genau das müssen wir eben auch für den Wald schaffen mit einem guten Bundeswaldgesetz, dass das als Grundsatz gewährleistet ist, dass wir hier den Wald wirklich unterstützen.
Freiwillige Zertifizierung erreicht heute in Deutschland mehr als 80% der Waldfläche. Und es gibt tatsächlich eben auch Anreize für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, solchen Systemen beizutreten, weil das den Zugang zum Holzmarkt verbessert. Und insoweit ist das etwas, was quasi aus der Gesellschaft heraus sich regelt. Dann haben wir jetzt hier von den Dachfenstern gehört. Das ist so, dass wir der Meinung sind, dass Vielfalt und eben auch eine Baumartenvielfalt die beste Garantie für die Stabilität der Zukunft bildet. Und Frau Winter weiß sehr genau, dass Baumarten ganz unterschiedliche Ansprüche, Standortsansprüche und Lichtansprüche haben. Und dass von daher gesehen eben sehr attraktive, auch wegen ihrer Habitatqualität, sehr attraktive Baumarten als Lichtbaumarten eben eine deutlich größere Auflichtung des Kronendaches benötigen, wie das gerade dargestellt worden ist.
Können Sie mal Arten nennen für Menschen, die sich nicht so im Waldbau auskennen?
Also alles, was blüht, ist beispielsweise in dem Zusammenhang von Bedeutung. Und wir haben jetzt die Situation, dass die Baumartenwahl auf entsprechende standortsheimische Baumarten beschränkt werden soll. Es wurde ja gerade von der falschen Baumart gesprochen. Und das ist meiner Ansicht nach eine absolut riskante Strategie, die in letzter Konsequenz eben zu einer Einschränkung der Baumartenvielfalt und insbesondere eben auch zu einem zusätzlichen Risiko führt, wenn sich die Standorte weiter, und das ist zu befürchten, verändern, wie wir das gerade beobachten.
Naja, wir haben ja ein paar heimische Eichenarten, immerhin zwei, die mit Hitze ganz gut umgehen können, die auch auf sandigem Boden stehen können. Da braucht man vielleicht nicht nordamerikanische Arten.
Natürlich sind diese beiden, also die Stiel- und die Traubeneiche, von entsprechender Bedeutung. Aber auch die haben gerade ein Vitalitätsproblem und auch mit massiver Entwertung zu kämpfen.
Frau Winter, ist das vielleicht ein Kompromiss, mit dem auch Naturschützer leben könnten, dass man sagt, man hat gewisse Zonen, die der natürlichen Waldverjüngung überlassen werden? Dafür gesteht man vielleicht auch zu, dass Waldbesitzer, die schauen müssen, dass sie auch Holz aus dem Wald holen, Baumarten einführen, wie eben diese umstrittene Douglasie, sodass da einfach schnell Holz geschaffen werden kann?
Also erstmal ist die Realität auf jeden Fall so schon ja gegeben, dass viele Pflanzen gesetzt werden, die keine heimische Baumarten sind. Mir fehlt auch als Wissenschaftlerin ganz häufig der Nachweis dafür, dass diese Baumarten denn wirklich für das Waldökosystem in der Zukunft geeignet sind. Also es gibt viele Baumarten, unter anderem auch die Douglasie, die kommt natürlicherweise aus einem Bereich, der zwar Sommertrockenheit kennt, aber viel höhere Niederschlagsmengen hat als wir in Deutschland. Das heißt, sie ist auch an diese hohen Niederschläge adaptiert und saugt auch sehr viel Wasser aus dem Boden. Das heißt also, hier ist die Ökologie einer Baumart vielleicht gar nicht so passfähig für die Standortzustände, die wir in der Zukunft womöglich haben, viel trockener. Und diese Relevanz ist mir ganz häufig nicht überzeugend genug. Es ist so, dass wir sehr viele Baumarten in Deutschland haben, die ja auch verschiedene Standorte bedienen, trocken angepasster sind. Man kann eben auch mit Pionierbaumarten stärker arbeiten.
Was sind das?
Die Pionierbaumarten sind die, wenn sie eben tatsächlich durch einen Sturm zum Beispiel eine kleine Freifläche haben oder auch eine größere, die als erstes kommen.
Also die Birke.
Das sind Birken, das sind Pappeln. Und dann kommen aber doch eben die Eichen zum Beispiel, ein Teil auch mit Kiefern kommen dazu. Und das ist ein sehr schneller Zusammenschluss von Wald. Das heißt also, hier kommen ganz natürlich Baumarten zusammen, die sowas wie einen Vorwald bilden. Das ist ein ganz grundlegend anderer Vorgang, als wenn man jetzt eine Fläche, die abgestorben ist, erstmal vollständig räumt, also leert, womöglich sogar noch die Wurzeln zusammenschiebt, damit man gut pflanzen kann und dann eben verschiedene Baumarten dahin pflanzt und sagt, das ist jetzt die neue Vielfalt. Das ist ein ganz grundlegend anderes Ökosystem, das dann entsteht, wenn überhaupt eins entsteht, weil nämlich diese Bäume ja auch häufig absterben. Also aus meiner Sicht ist das die Pflichtaufgabe eines neuen Bundeswaldgesetzes, dass es alle möglichen natürlichen Faktoren, die dabei helfen, dem Wald das Überleben zu ermöglichen, wie eben diese Form von Naturverjüngung, die Vielfalt der Baumarten, die hier schon etabliert sind, die vielleicht auch als Samenbaum in der Nähe sind und sich dann eben tatsächlich auch da rein verbreiten können in eine Störfläche, dass all das genutzt wird und eben nicht mit einem Halbwissen und einem riesigen Risiko für den nächsten Wald, wir dann Roteiche, Douglasie, Pflanzen, die alle aus ganz unterschiedlichen Ökosystemen kommen und wir dann auf dieser Fläche als vermeintliche Vielfalt zusammenwürfeln.
Die Baumarten Douglasie, Roteiche und Lärche beispielsweise als Ergänzung zur Fichte, Buche, Edellaubhölzern waren über 100 Jahre bewährte Elemente unserer Bestockung. Also Douglasie, Roteiche und Lärche sind nicht erst seit gestern da. Wir können eben zeigen, dass die in der bisherigen Entwicklung sich als sehr stabil erweisen und von daher gesehen auch eine optimistische Prognose für die Zukunft erlauben. Aber es geht überhaupt gar nicht darum, dass es sich nur um die da handeln soll, sondern tatsächlich um eine große Vielfalt von Baumarten. Und ich habe eben nicht gesagt, dass die heimischen Baumarten nicht beteiligt werden sollen. Wenn wir da Samenbäume haben und sich entsprechende vielfältige Naturverjüngung entwickelt, dann ist das der beste Weg der Naturverjüngung. Frau Winter, da sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Aber wir haben eben aus Verantwortung für die weitere Entwicklung die feste Überzeugung, dass dieses Baumartenspektrum ergänzt werden sollte, um Baumarten, die zukünftig eine noch höhere Wahrscheinlichkeit zeigen, dass sie angepasst sind.
Nun müssen ja Waldbesitzende angepasst wirtschaften. Dann bringen Sie es doch mal auf den Punkt. Wie bereiten sich Waldbesitzer auf diese Wetterextreme und diese Herausforderung vor?
Also das ist jetzt genau der Punkt. Sie können die von Ihnen aufgeworfenen Stichworte im Kern nicht mit gesetzlicher Regulatorik bekämpfen oder beherrschen. Sie haben keinen Schutz vor einer Standortsdrift und Sie haben natürlich auch keinen Schutz unmittelbar vor Extremwetterereignissen. Waldbesitzer, Waldbesitzerinnen erkennen, dass sie über die Vielfalt und eben eine regelmäßige Pflege, die auf die Vitalität der Einzelbäume ausgerichtet ist, die beste Vorsorge betreiben können. Und das heißt eben, dass regelmäßig eingegriffen werden muss, in dem Sinne, dass der Standraum so reguliert wird, dass möglichst also tief bekronte Bäume entstehen und von daher gesehen diese Bäume als Kraftwerk funktionieren und ein entsprechendes Zuwachsniveau sichern. Und das ist die Grundlage, um Wälder zu stabilisieren.
Ich finde ja sehr schön, wie Sie gerade beschrieben haben, warum das Bundeswaldgesetz so dringend notwendig ist. Der Fokus, den Sie bringen, nur auf den Einzelbaum. Der Wald ist nicht ein Baum und auch nicht ein paar Bäume. Ein Wald ist ein Ökosystem, das ganz viele Vernetzungen hat. Und der Fokus nur auf Baumarten und Bäume, die wachsen, das sind schwierige Fuki, weil nämlich das System dann nicht sich ausbilden kann. Ein Waldökosystem braucht eben tatsächlich auch einen Raum und nicht den Fokus auf den Einzelbaum, damit er möglichst groß und dick oder schnell dick wird, um dann genutzt werden zu können. Man braucht ein Waldökosystem. Da gehört auch die Bodenvegetation dazu.
Genau.
Da gehört das Totholz dazu.
Ja.
Da gehört, Sie sagen ja, aber Sie beschreiben es nicht. Und wenn Sie ja sagen, dann bewirtschaften Sie doch dieses auch mit, dass dieses Waldökosystem erhalten bleibt. Und Waldökosysteme ermöglichen eben auch die Waldgesellschaften. Waldgesellschaften sind in Deutschland, die seltenen sind wirklich schon stark gefährdet, weil sie immer überprägt werden durch die Pflanzung und den Fokus auf nur den Baum und den Holzzuwachs. Das ist gerade der Punkt, wo ich denke, ein Bundeswaldgesetz muss hier gerade in dem Sinn und Zweck des Gesetzes schon gleich anfangen und das Waldökosystem eben prioritär setzen und das dann nicht leere Worte sein lassen, sondern in dem Gesetz beschreiben, was denn die Maßnahmen dazu sind, die mindestens erfolgen müssen, damit dieses System eben auch erhalten bleibt und das Waldökosystem sich auch selber anpassen kann. Das ökosystemare Denken braucht offensichtlich hier eine Unterstützung, die wirklich dringend notwendig ist, um die Waldökosysteme bei uns in die Zukunft zu bringen.
Also das war ein wunderbarer Aufschlag. Ganz, ganz herzlichen Dank. Natürlich geht es um die Baumarten. Die sind die wesentlichsten Elemente der Waldökosysteme und der Waldgesellschaften. Und auch Waldgesellschaften werden über die Zusammensetzung entsprechender Baumarten charakterisiert. Und ich habe ja gerade eben von der Bedeutung der Vielfalt der Baumarten und damit der Strukturen gesprochen. Und insoweit sind wir da überhaupt gar nicht auseinander, aber jetzt im Grunde das Waldökosystem quasi losgelöst von den Bäumen sehen zu wollen, das ist, glaube ich, liebe Frau Winter, eine irrige Vorstellung.
Über die Anforderungen an das neue Bundeswaldgesetz haben wir in dieser Streitkultur diskutiert. Andreas Bitter, Präsident der AGDW, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, und Susanne Winter, Programmleiterin Wald vom WWF in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich und dankt Britta Fecke.